HR Info Wirtschaft.
We really need to talk about Brexit. Time is running out and so too is patience.
Wir müssen dringend über den Brexit sprechen. Die Zeit läuft ab und die Geduld ist auch fast am Ende, sagt ein Moderator im britischen Sender Channel 4. Damit meint er vor allem EU-Chefunterhändler Michel Barnier, der ist nämlich schwer genervt.
In all areas, the UK continues to backtrack on the commitments it had undertaken in the political declaration.
In allen Verhandlungsbereichen macht das Vereinigte Königreich Rückzieher bei Vereinbarungen, denen es bereits in der politischen Erklärung zugestimmt hatte. Das sagt Michel Barnier. Gemeint ist die politische Erklärung über die zukünftigen Beziehungen, auf die sich EU und Großbritannien vor dem britischen EU-Austritt Ende Januar geeinigt hatten. Der politische Brexit ist zwar schon durch, am 31. Januar ist Großbritannien offiziell aus der EU ausgetreten. Bisher haben wir davon aber noch nicht viel gemerkt, weil bis Ende des Jahres eine Übergangsfrist gilt. Bis dahin gilt noch EU-Recht auf der britischen Insel. Laut dem Austrittsabkommen hätte der Übergangszeitraum verlängert werden können, aber diese Entscheidung hätte bis Ende Juni, also quasi bis jetzt, fallen müssen. Aber dann das.
That's it. We are leaving the transition period on December the 31st. That provides clarity and certainty to business.
Das war's. Wir verlassen den Übergangszeitraum am 31. Dezember. Das bringt der Wirtschaft Klarheit und Gewissheit. Das sagt Michael Gove im britischen Kabinett zuständig für die Vorbereitungen auf einen No-Deal-Brexit. Ende des Jahres ist also endgültig Schluss. Und darüber reden wir jetzt. Ich bin Martin Honecker. Hallo. Eingeladen habe ich mir dazu unsere beiden Korrespondenten in Brüssel und London. Einmal Alexander Göbel in Brüssel, der uns gerade dazwischen geschoben hat, weil jetzt am Freitagnachmittag, wo wir dieses Gespräch hier aufzeichnen, noch der Europäische Rat läuft, also der EU-Videogipfel mit den Staats- und Regierungschefs. Hallo Alex, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Außerdem freue ich mich sehr, dass auch Jens-Peter Marquardt mit dabei ist, unser Korrespondent für Großbritannien, der gerade wegen der Corona-Krise nicht in London sein kann, sondern aus seinem Homeoffice in München mit uns spricht, wo es auch sehr regnet, das könnte man hören. Guten Tag.
Ja, guten Tag nach Frankfurt und nach Brüssel.
Die Corona-Krise ist ja gerade das beherrschende Thema. Beide Seiten, sowohl die europäische als auch die britische, sind konfrontiert mit einem massiven Wirtschaftseinbruch. Da ist der Brexit zur Nebensache geworden. Am Montag war ja dann kurze Zeit nochmal Chefsache. Da haben Ursula von der Leyen und die anderen Chefs der EU-Institutionen mit Boris Johnson über die Verhandlungen gesprochen. Und der hat in dem Zusammenhang das hier gesagt.
I don't think we're actually that far apart. But what we need now is to see a bit of oomph in the negotiation.
Der britische Premierminister sagt also, die Verhandlungen brauchen mehr Umf, also mehr Pep. Hat den Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien also bisher einfach nur der Pep gefehlt?
Nein, nicht nur der Pep hat gefehlt. Es gibt auch klare inhaltliche Unterschiede. Aber ein bisschen problematisch war es natürlich in diesen vier Verhandlungsrunden zwischen Michel Barnier und David Frost auf der anderen Seite und noch ein paar Mitarbeitern, dass das Ganze auf einer Videoebene stattgefunden hat. Also Verhandlungen sind mit Sicherheit leichter, wenn man sich gegenüber sitzt, auch richtig in die Gesichter gucken kann, das Mienenspiel auch miteinander oder dass man mal rausgeht und vielleicht einen trinkt und dann wieder zurückkommt. Also dieses technische Defizit, das hat sicherlich auch nicht dazu beigetragen, dass diese Gespräche vorankommen. Aber es gibt auch ganz, ganz fundamentale Unterschiede zwischen der Brüsseler Position und der Londoner Position. Und da hat sich, was auch immer Johnson sagen mag, da hat sich bisher nichts verändert.
Also ich finde es schon ein bisschen erstaunlich, wenn Boris Johnson sagt, we're not that far apart. Also ich glaube, das würden hier in Brüssel, in der Europäischen Union, viele anders sehen. Ich glaube, Dynamik, also PEP ist schon da gewesen vielleicht, weil das gerade ein bisschen schlummert. Die EU ist da ein bisschen frustriert. Und ich höre immer wieder, was den Strategen hier fehlt, ist mehr noch als PEP eigentlich ja Ehrlichkeit auf der Seite der britischen Regierung, dass Boris Johnson eben auch zu der politischen Erklärung steht, die er unterschrieben hat. Und wir haben vor kurzem in dem Pressegespräch Katharina Barley gehört, immerhin stellvertretende Präsidentin des EU-Parlaments, hier von der SPD. Die hat gesagt, die Briten wollen uns wohl für dumm verkaufen. Sie hat es eigentlich noch drastischer formuliert, dass sie das gar nicht wiederholen will. Und Ähnliches habe ich auch schon von David McAllister gehört. Das ist ja der Brexit-Beauftragte sozusagen des Europäischen Parlaments. Also der Ton verhärtet sich hier eigentlich wahrnehmbar, muss man sagen.
Der Ton verhärtet sich. Was schätzt ihr denn? Wie wahrscheinlich ist denn ein No-Deal zum Ende des Jahres?
Also ich halte das für eine denkbare sogar wahrscheinliche Lösung, dass es zu einem No-Deal kommen wird, weil in der Tat die Positionen ganz weit auseinander liegen, was auch immer Johnson jetzt sagt. Also die Briten wollen den klaren Schnitt mit Brüssel, die wollen in Zukunft ihre eigenen Regeln aufstellen, wollen aber gleichzeitig Zugang zum Binnenmarkt behalten, und auf der anderen Seite sagt die EU, den richtigen Zugang, den freien Zugang zum europäischen Binnenmarkt, den gibt es nur, wenn ihr euch weiter an unsere Regeln haltet, also so eine Art Norwegen-Modell. Wo da ein Kompromiss liegen kann, das ist mir im Augenblick schleierhaft, deswegen halte ich einen No-Deal für recht wahrscheinlich, aber auch für wahrscheinlich, dass es ein bisschen etwas geben wird, dass das so ein bisschen abfedert, dass es kleinere Abkommen für einige Sektoren geben wird, um sozusagen die dann drohende, gerade für die Briten drohende wirtschaftliche Katastrophe ein bisschen abzumildern.
Ja, also ich bin da auch sehr gespannt. Also die EU reibt ja den Briten seit Monaten wirklich ihr Angebot unter die Nase, diese dreifache Null, also null Zölle, null Quoten, aber eben auch null Dumping. Das, was gerade schon angesprochen wurde, auch dieses Öffnen von Grenzen für britische Waren. Dafür müssten die Briten aber eben schriftlich zusichern, dass sie sich eben auch an diese Standards halten. Und ja, wenn das nicht passiert, ich weiß es nicht. Also es kommt ganz drauf an, ob es im September oder Oktober vielleicht doch noch zu einer Verlängerung kommt, die man dann vielleicht nicht so nennt, dass man irgendwie noch einen Handelsvertrag oder auch Handelsverträge, also einzelne Verträge zusammen zustande bringen kann. Ich bin mir da nicht so sicher. Also die Rechtslage ist eigentlich klar, was das Thema Verlängerung angeht. Großbritannien hätte das ja nach dem Vertrag, den es ja mit der EU abgeschlossen hat, bis Ende dieses Monats ja machen können. Dann gab es aber auch über Twitter, das kam ja auch überhaupt nicht gut an, auch die Info, nö, wir wollen das nicht. Man kann jetzt diesen Vertrag nicht einfach ändern, ne, weil es eben ein Austrittsvertrag ist, der auch auf bestimmten Artikeln ja basiert. Also die Rechtsgrundlage gibt eine Verlängerung eigentlich nicht her. Und deswegen denke ich mal, wird sich das zuspitzen. Also die Erfahrung, die Brüssel mit Boris Johnson gemacht hat, ist die, dass sich Verhandlungen nochmal intensivieren, wenn die Zeit fortgeschritten ist, sagen wir mal so. Das ist, denke ich mal, so ein bisschen wie bei Mikado momentan. Also wer zuerst zuckt, der hat verloren. Man könnte es auch vielleicht ein bisschen dramatischer ausdrücken und sagen, es rasen da zwei Schwer-Lkw aufeinander zu. Einer von beiden mindestens muss am Ende ein bisschen sich bewegen, idealerweise eben beide, damit es keinen Crash gibt, also keinen No-Deal. Und ja, also diesen Crash, den will im Grunde niemand, aber zu früh zucken will eben auch niemand.
Den will niemand. Ich bin da nicht ganz sicher, aber ich verfolge auch in Großbritannien das viel. Welche Rolle spielt denn da auf britischer Seite Dominic Cummings, der Chefberater von Boris Johnson, der ja auch die Brexit-Kampagne mitgeführt hat? Der gilt ja als Hardliner. Liegt der es vielleicht sogar auf ein Scheitern der Verhandlungen an, um den wirtschaftlichen Schaden dann unter dem Teppich der Corona-Krise verschwinden zu lassen?
Also das wird er nicht bestätigen, das wird auch sonst keiner aus seiner Umgebung bestätigen, aber das ist eine durchaus plausible Annahme. Also so schwer wie die Corona-Pandemie jetzt Großbritannien getroffen hat, das Land ist das am schwersten in Europa von der Pandemie getroffene Land, wenn man sich die Infektionsrate anschaut, wenn man sich die Zahl der Corona-Toten anschaut, aber wenn man sich auch die wirtschaftlichen Folgen anschaut, die jüngste Prognose sagt voraus, dass eben Großbritannien auch wirtschaftlich am Ende der Pandemie das in diesem Jahr am stärksten betroffene Land sein wird. Ich glaube, für Deutschland gibt es die Vorhersage, dass das Bruttosozialprodukt um knapp 7% einbrechen wird. Für Großbritannien wird es fast doppelt so starken Einbruch geben. So, und so zynisch wie viele in der Umgebung von Boris Johnson sind, könnten sie sagen, naja, da haben wir ja schon einen riesigen Einbruch. Und wenn dann es jetzt eben zum No-Deal kommt, den wir, so ideologisch wie die aufgestellt sind, wollen, dann fällt das vielleicht nicht so auf, wenn eben, wie ja klar ist, wenn man vom europäischen Binnenmarkt abgeschnitten ist, wenn dann eben noch zusätzlich ein weiterer wirtschaftlicher Absturz hinzukommt. Also plausibel ist das, eine offizielle Bestätigung wird es logischerweise dafür nicht geben.
Der Verdacht liegt also zumindest nahe, dass sie das mit drauf anlegen könnten. Alex, welche Strategie verfolgt denn Michel Barnier und die europäische Seite? Ist da ein No-Deal am Ende wirklich eingepreist oder wird die europäische Seite am Ende doch plötzlich in entscheidenden Punkten nachgeben?
Ja, ich glaube, es wissen hier in Brüssel alle, die sich mit dem Brexit auseinandersetzen, gerade auch Michel Barnier, der Chefunterhändler auch der Kommission, dass Großbritannien eben vor der schwersten Rezession seit hunderten Jahren steht. Und man glaubt hier einfach zu wissen, dass Johnson sich diesen ungeordneten Brexit am Jahresende eben nicht leisten kann, weil das dann eine mögliche Erholung erstmal definitiv abwürgen würde. Also am Ende des Tages, wie man so schön sagt, geht es, glaube ich, darum, dass Johnson das, was er aushandelt, zu Hause als politischen Erfolg verkaufen kann. Dann kommt es eben darauf an, was man ihm dann anbietet. Aber Barnier weiß ganz genau, dass Boris Johnson den Binnenmarkt auch braucht. Also hier hinter vorgehaltener Hand sagen auch EU-Diplomaten, so viel Fish and Chips können die Briten gar nicht alleine essen, also wie sie jetzt für sich behalten wollen. Also Stichwort Fischerei. Ich meine, das weiß Jens-Peter Marquardt viel besser. Ist ja auch so ein symbolisches Ding. 0,1% des Bruttoinlandsprodukts in Großbritannien, habe ich auch gelesen. Aber trotzdem hält er eben dran fest, dass das auch ja in einem neuen Abkommen abgekoppelt werden soll, auch von allem, was die EU ihm anbietet, mit Standards und mit Quoten und so weiter. Das ist einfach ja eine einstige Weltmacht, die da gerade am Zocken ist, ne? Und auch genau weiß, glaube ich, dass es da auch um Parlamentswahlen in Schottland geht und um Fischer in Schottland. Aber das sind lauter so kleine Aspekte, die zu einem großen Ganzen führen, nämlich dass die EU glaubt, Boris Johnson wird in irgendeiner Form auch klein beigeben müssen, weil er den Binnenmarkt letzten Endes braucht.
Die Fischerei, wenn ich da kurz einhaken darf, ist ja eine wirklich interessante Frage. Und Alexander Göbel hat es ja angesprochen, die spielt im Grunde genommen, wenn man sich die Zahlen anguckt, auch in Großbritannien keine große Rolle. Sie spielt aber auch in Frankreich oder in den Niederlanden oder auch in Dänemark jetzt keine überragende wirtschaftliche Rolle. Aber auf beiden Seiten ist das total symbolisch und auch emotional aufgeladen, dieses Thema. Und das könnte am Ende wirklich, so kurios das klingt, dass dieser Mini-Sektor Fischerei am Ende dafür sorgt, dass es für so große Sektoren wie die Automobilindustrie oder auch für den Datenschutz oder die Sicherheitskooperation kein Abkommen gibt, weil man sozusagen Geisel dieses Symbol Fischerei ist. Und eins muss man ja auch noch verstehen, dieses Austrittsabkommen durchzubringen, so schwer das war viel leichter, als jetzt zu einem Freihandelsabkommen zu kommen. Auch in der EU hat da ja eine Mehrheit gereicht, um dem zuzustimmen. Wenn man jetzt ein Freihandelsabkommen abschließen will, dann braucht man in der EU die Zustimmung jedes einzelnen Mitgliedslandes und jedes einzelnen Parlaments. Und da reicht eben schon, ich fantasiere jetzt mal, der Protest in Frankreich von irgendwelchen Austernfischern, die sich dann den Gelbwesten anschließen, um dafür zu sorgen, dass das nicht durch das französische Parlament kommt. Und schon ist das ganze Freihandelsabkommen perdu. Da sind wirklich auch kuriose und nicht besonders rationale Dinge, die da eine Rolle spielen und die Zukunft der Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU betreffen würden am Ende.
Also vielleicht könnte ja eine Lösung darin bestehen, dass man jetzt nur ein Rahmenabkommen vereinbart. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, auf das eine längere Umsetzungsphase dann vielleicht folgt, dann käme eine Verlängerung für einen Deal sozusagen eine Übergangsperiode gleich, das könnte man vielleicht anders nennen, dann könnte Johnson sein Gesicht wahren, ich weiß nicht, wie man das auf der Insel sieht, dann wäre das vielleicht ein Ausweg aus diesem Dilemma, in das er sich rein manövriert hat, aber es ist gerade schon angesprochen worden, also egal welches Abkommen, das muss ja dann irgendwann auch kommen, das muss im Herbst auch stehen, es muss ja noch Zeit für die Ratifizierung bleiben und das ist auch gerade erwähnt worden mit den nationalen und regionalen Parlamenten und ja, die Unternehmen, die müssen sich ja auch noch auf Veränderungen zum Jahreswechsel vorbereiten. Das ist alles wirklich kein Pappenstiel.
Das wird verdammt knapp und deswegen muss man sich auch vorbereiten auf einen No-Deal. Mich hat interessiert, wie die Vorbereitungen da auf der europäischen Seite für einen No-Deal ablaufen. Da habe ich mir mal ein Beispiel rausgesucht, nämlich den größten europäischen Hafen, und zwar den Hafen von Rotterdam. Gesprochen habe ich da mit Leon Willems, der ist Sprecher der Hafengesellschaft, und er hat mir erzählt, wie sie sich vorbereitet haben.
Die Hauptlösung, die die Niederlande geschafft hat, das ist die digitale Voranmeldung von Ladung. Also wir nutzen ein digitales System, das nutzen wir schon bereits viele Jahre für die großen Reedereien, die hier Container transportieren über die Ozeane. Und kurz nach dem Brexit haben wir dieses System, das heißt Portbase, haben wir so modifiziert, dass wir das auch nutzen können für die Fähre nach England.
Die Ladung muss dann eben von Exporteuren und Spediteuren digital vorangemeldet werden. Und dann wissen alle Beteiligten im Hafen Bescheid. Das Wasserwirtschaftsamt, die Fährenterminals und auch beim Zoll ist die Ware damit angemeldet. Und die LKWs können dann durchrollen bis zum Schiff ohne weitere Formalitäten, wenn es nicht noch eine Stichprobenkontrolle beim Zoll gibt. Und obwohl sie das Ganze gut durchgeplant haben, könnte es trotzdem am Anfang haken, sagt Leon Willems. Denn damit das System funktioniert, müssen alle Beteiligten mitmachen.
Es wird bestimmt LKW-Fahrer geben, dessen Auftraggeber das vergessen hat oder nicht wusste oder so. Deswegen gibt es hier auch am Nordufer und am Südufer gibt es spezielle Parkplätze, welche Hunderten, für LKW-Fahrer, die das nicht wussten oder die ihre Sachen noch in Ordnung machen müssen, dass sie sich auch mit Portbase voranmelden. Wir glauben, das wird vielleicht ein- oder zweimal jemand passieren, aber dann muss jeder schon wissen, dass das mit Portbase hier losgeht und sonst nicht.
Jetzt hat es ja schon mehrmals fast gekracht zwischen Großbritannien und der EU. Mehrfach hat es so ausgesehen, als käme jetzt der No-Deal-Brexit. Die exportierenden und importierenden Unternehmen hätten sich also längst auf einen No-Deal-Brexit vorbereiten müssen und damit bei einem Transport über die Niederlande auch bei Portbase anmelden müssen. Deshalb habe ich Leon Willems auch gefragt, wie viele Exporteure sich denn schon angemeldet haben.
Wie viele Exporteure sich angemeldet haben, weiß ich nicht. Ich weiß aber schon, dass mehr als 80% der Ladung angemeldet ist, schon jetzt. Das ist schon eine gute Anzahl, aber wir brauchen mehr. Wir brauchen am liebsten 100%. Also was wir machen werden, Richtung Oktober, November, Dezember, machen wir erneut eine Kampagne, um die Exporteure nicht nur in den Niederlanden, aber auch in Belgien und Deutschland und andere europäische Länder aufmerksam darauf zu machen, dass sie etwas machen müssen. Also wir glauben, wir haben ein gutes System. Wir sind zuverlässig, dass das funktioniert. Das ist wichtig für uns, nicht nur im Hafen Rotterdam und für die Niederländer, aber auch für Unternehmen in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Baden-Württemberg und sogar Bayern, weil das sind die Kunden im europäischen Hinterland, die wir auch helfen wollen, ihre Sachen rechtzeitig und zuverlässig zu bekommen. Aber die Exporteure und Importeure müssen sich tatsächlich auch noch anmelden. Sie müssen dafür sorgen, dass sie eine Zollnummer bekommen und dass sie sich bei Portbase anmelden, sonst geht es dann immer noch nicht gut.
Trotzdem klingt das ja alles ziemlich schlüssig und so reibungslos, wie das halt geht. Wie sieht es denn in Großbritannien aus, Jens-Peter Marquardt? Haben die Engländer sich da ähnlich gut auf einen No-Deal-Brexit vorbereitet?
Nein, überhaupt nicht. Alles das, was es bisher an Vorbereitungen gegeben hat, sind sozusagen in den Startlöchern geblieben. Sogar das, was ja schon im Austrittsabkommen vereinbart wurde, nämlich die Lösung für die innerirische Grenze, also zwischen Nordirland und der Republik Irland, da hat man ja dann am Ende die Lösung gefunden, dass diese Grenze offen bleibt, dass Nordirland de facto weiter dem europäischen Binnenmarkt angehört, dass es dann aber Kontrollen geben soll zwischen der britischen Hauptinsel und Nordirland. Da ist bisher überhaupt noch nichts passiert. Da müssten jetzt eigentlich die Infrastrukturvoraussetzungen geschaffen werden, das Personal dafür eingestellt werden, Regelungen geschaffen werden. All das ist bisher auf der Strecke geblieben. Und das ist ja nur ein kleiner Teil. Der viel größere Teil, der wird sich an der Küste am Ärmelkanal abspielen, in Dover beispielsweise. Da hat die Zollbehörde auch gesagt, also wir wissen überhaupt nicht, wie wir das machen sollen, wenn es zum No-Deal kommt. Es gibt keine Zöllner, die dann dort die Kontrollen vornehmen könnten. Also auch auf der Seite bisher keine ausreichende Vorbereitung, um das mal höflich zu formulieren. Es gibt auf britischer Seite jetzt einen, allerdings auch etwas problematischen Vorschlag. Die haben jetzt gesagt, also wir werden in den ersten Monaten noch keine Zölle einführen, die erst so nach und nach über etwa 3 Monate hin einführen. Also so, dass es dann am 1. Januar erstmal ohne Kontrollen bleiben wird und auch keine Zölle erhoben werden. Das ist aber deswegen problematisch, weil wenn es kein umfassendes Freihandelsabkommen gibt, automatisch die Regeln der Welthandelsorganisation, der WTO, gelten. Und ein entscheidendes Prinzip der WTO ist die sogenannte Meistbegünstigungsklausel. Also wenn es da nach WTO-Regeln geht, müsste Großbritannien dann, wenn es europäischen Gütern Zollfreiheit einräumt, allen anderen Ländern auch die Zollfreiheit einräumen. Also das scheint mir noch nicht ganz zu Ende gedacht zu sein.
Was ein harter Wirtschaftsbruch, ein Brexit ohne Deal auf der anderen Seite für die europäische Seite und auch für die deutsche Seite bedeuten würde, das habe ich Ilja Notnagel gefragt vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Und der schätzt die Bedeutung eines No-Deal-Brexits so ein,
dass wir mit einem Partner, der jahrzehntelang eng mit uns verwoben war, also wir haben mehrere 10.000 Unternehmen, deutsche Unternehmen, die vor Ort aktiv sind, auch mehr als 10.000 Arbeitsplätze deutscher Unternehmen in Großbritannien und auch andersrum, dass wir da so Handel treiben wie mit einem normalen WTO-Mitglied. Das können die deutschen Unternehmen, das haben sie gezeigt, aber die Verbindungen sind natürlich in dem Binnenmarkt sehr viel enger. Das würde bedeuten auseinanderlaufende Regulierung, das würde bedeuten Zollsätze, das würde bedeuten Zollkontrollen, Zollbürokratie. Und das würde sicherlich auch bedeuten, dass wir einen Wettbewerb untereinander erleben werden, der vielleicht nicht von Fairness überall geprägt sein wird. Es gibt in Europa ja nicht nur Regelungen, wie ein Produkt auszusehen hat, sondern auch Regelungen zum Beispiel zu Subventionen und anderem, damit ein fairer Wettbewerb gestaltet wird.
Also fairer Wettbewerb, das heißt im EU-Sprech Level Playing Field. Wie entscheidend ist denn dieser faire Wettbewerb, also das Level Playing Field, Alex?
Also ich finde den sehr entscheidend. Bei allem, was wir hören hier jeden Tag eigentlich in den Debatten zum Brexit, wird dieser Ausdruck genannt, also Stichwort gleiche Wettbewerbsbedingungen. Für Brüssel ist das, soweit ich das einschätzen kann, wirklich noch so eine Conditio sine qua non, wirklich so eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Wenn man den Briten eben zusichert, ihr bekommt offene Grenzen für eure Waren, dann muss Großbritannien sich auch an diese hohen Standards halten, Sozialstandards, Umweltstandards, Gesundheitsstandards, die eben in der EU gelten, ebenso auch an die Vereinbarung über die Subventionierung von Unternehmen und auch daran, dass der Europäische Gerichtshof die ganze Geschichte auch noch überwacht. Das muss klar sein und davon rückt auch die Europäische Union nicht ab. Und ja, ich habe vorhin David McAllister erwähnt, den Chef der Brexit-Kontaktgruppe im Europäischen Parlament. Er sagt, das sei doch ein super Angebot der Europäischen Union, weil das bedeute für Waren den schrankenlosen Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt. Wie kann man denn da nicht zugreifen, fragt man sich hier. Aber die Briten wollen eben partout nicht anbeißen. Also eben mit der Begründung, dass sie ja aus der EU austreten, ein Drittstaat werden und sie wollen sich eben nicht an etwas halten, was in Brüssel mitgestaltet wird, vom EuGH genau beobachtet wird. Das ist ja eigentlich ein plausibles Argument, aber wir kommen jetzt da wieder zum Anfang zurück. Es gibt ja diese politische Erklärung und da steht genau das mit diesem Level Playing Field auch drin und das hat eben Boris Johnson unterschrieben, ja, auch wenn er davon jetzt nichts mehr wissen will. Das ist ein bisschen so, ja, also ich glaube so ein Showdown oder Stalemate würde man vielleicht sagen, also wirklich der Karren sitzt so ein bisschen im Schlamm und geht nicht vorwärts und nicht rückwärts.
Ja, da werden ja genau die fundamentalen Unterschiede deutlich an dieser genau. Frage. Also es ist auch klar, warum die Briten da nicht anbeißen. Sie haben die Referendumskampagne mit dem Slogan geführt, Take Back Control. Wir wollen die Kontrolle über unsere eigenen Gesetze und unsere eigenen Regeln zurückgewinnen. Und wenn man es dann so macht, dass dass man den Zugang zwar weiter behält zum europäischen Binnenmarkt, gleichzeitig aber die Regeln, die jetzt gelten und gleichzeitig auch die Regeln, die die EU in Zukunft beschließen wird, ohne die Briten an den Entscheidungsprozessen zu beteiligen, dann ist das im Grunde genommen ein schlechterer Deal als der, den die Briten als EU-Mitglied gehabt haben. Also nochmal Stichwort Norwegen, dann ist das so eine Art Fax-Demokratie. Aus Brüssel kommt dann irgendwann ein Fax an, wo die neuen Regeln stehen und man muss sich daran halten. Das ist das Gegenteil von dem, was die Brexiteers wollten und die sich damals beim Referendum dafür entschieden hatten. Also nochmal, es gibt ganz fundamentale Unterschiede zwischen Brüssel und London, die einen Kompromiss sehr schwer machen.
Und aus Brüsseler Seite kommt eben noch dazu, dass man eigentlich jeden Tag wie mit einem Mantra mahnt vor Cherrypicking. Das heißt, man will auf keinen Fall, dass jetzt Großbritannien sagt, wir könnten uns auf euch zubewegen, um einen No-Deal zu vermeiden, wollen dann aber eben einzelne Abkommen für einzelne Branchen zum Beispiel schließen. Das sagen hier auch viele, also Michel Barnier vorneweg, das machen wir schon mal gar nicht. Entweder es gibt ein Abkommen oder gar keine. Wir können uns darauf einigen, dass wir vielleicht erstmal uns über die Grundlagen einigen. Aber insgesamt müssen wir ein Abkommen am Ende haben.
Mal angenommen, Großbritannien lässt sich nicht auf das Level Playing Field ein und erkennt es nicht an, dann ist der harte Bruch perfekt und dann würden Zölle anfallen, das sagt auch Leon Willems.
Was passieren kann, ist, dass es Tarife geben wird. Und Tarife, die sind immer schlecht für den Handel. Und naja, wenn die hoch sind, ja, dann wird das die Handel schaden. Das ist keine Frage. Das wird Rotterdam schaden, aber auch andere Häfen und andere Länder in Europa. Also wir hoffen, es kommt nicht so weit, aber naja, das ist eine politische Wahl.
Mal angenommen, die Briten könnten sich doch nicht durchsetzen, weil sie sich eben an die WTO-Regeln halten oder müssen und den anderen aber keine Nulltarife zugestehen möchten außerhalb der EU. Welche Zölle würden denn dann anfallen?
Also die sind nach Sektoren sehr, sehr unterschiedlich. Aber um mal zwei große Branchen rauszugreifen, die Autoindustrie, 10% Zoll auf jedes in Großbritannien produzierte Auto würde dann fällig werden und umgekehrt aber auch für die in Deutschland produzierten Autos würden in Großbritannien 10% Zoll fällig werden. Das Ganze verschärft sich noch dadurch, dass wir ja im Augenblick eine total verzahnte Industriestruktur haben. Also wenn ein Auto bei Nissan in Sunderland in Großbritannien produziert wird, dann sind die Teile dieses Autos schon mehrfach über den Ärmelkanal gegangen, also was weiß ich, von Plastikteilen über Elektronik etc. All das ist innerhalb des europäischen Binnenmarkts völlig zollfrei zu handeln und wird eben ausgetauscht, bevor so ein Auto zusammengebaut ist. Jetzt wird auf jedes dieser Teile immer zollfällig werden. Das sind erstens Kosten in Geld, aber auch Kosten in Zeit. Das dürfte viele der bisherigen Produktionsketten nicht mehr wirtschaftlich tragfähig machen und sie unterbrechen. Auf der anderen Seite, um noch einen anderen Sektor zu nennen, landwirtschaftliche Produkte werden in der Regel mit 22% verzollt. Und das dürfte dann eben auch es sehr, sehr schwer machen, zum Beispiel britische Schafe auf den Kontinent zu liefern oder umgekehrt Rindfleisch oder Käse aus Frankreich nach Großbritannien zu liefern. Das würde dann extrem teuer werden und eben für den Konsumenten dann nicht mehr so attraktiv. Also das hat wirklich ganz entscheidende Folgen, wenn diese Zölle eingeführt würden.
Eine kurze Ergänzung noch. Es ist ja auch schon vor Corona viel über das Thema Medizinprodukte, Medikamente gesprochen worden. Dieses Problem würde sich sehr wahrscheinlich ja auch verschärfen, was jetzt Zölle angeht. Und jetzt gerade in diesen Pandemiezeiten gilt es eigentlich da ja möglichst den Fluss von Waren, Medikamenten in diesem Fall, eben auch möglichst reibungslos und auch günstig zu halten. Und noch zu dem, was Jens-Peter Marquardt gesagt hat zum Thema Autoteile, die gehen ja teilweise mehrfach hin und her über die Grenze. Und wenn man dann sieht, wie sich dann Kosten auch potenzieren würden, hat das mit Wettbewerbsfähigkeit, Stichwort China, zum Beispiel auch nichts mehr zu tun.
Also ich halte fest, da dürfte noch einiges auf uns zukommen, auch neben der Corona-Krise. Und Ende des Jahres dürfte vor allem Großbritannien den Brexit wirklich zu spüren bekommen. Vielen Dank an euch beide, unsere beiden Korrespondenten Jens-Peter Marquardt und Alexander Göbel. Der harte Bruch, Vorbereitungen auf den Brexit ohne Deal, das war das Thema hier bei HR Info Wirtschaft mit Martin Honecker. Den Podcast gibt's in der ARD Audiothek, auch in sonst jeder Podcast-App und natürlich auf hrinforadio.de.